Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber sind heute Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Christian Demand, Herausgeber des Merkur.
Ja, herzlich willkommen bei der Krummen Straße, dem gemeinsamen Podcast des Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Die Aufnahmen finden in den Redaktionsräumen des Merkur in Berlin-Charlottenburg statt, in einem Berliner Zimmer, das improvisiert zu einem Studio temporär ausgebaut ist. Und zwar interessanterweise einen Steinwurf von der realen Krummen Straße entfernt.
Unser erster Gast ist der Soziologe Andreas Reckwitz, der seit 2020 an der Humboldt-Universität hier in Berlin lehrt. Er hat neben zahlreichen anderen wissenschaftlichen Auszeichnungen den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten. Das war im Jahr 2019. Vielen bekannt ist sein Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten«. Und das ist ein Buch, in dem der Autor auch einer breiten Öffentlichkeit jenseits der Fachgrenzen ein Begriff geworden ist. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind. Herzlich willkommen, Andreas Reckwitz.
Ja, ich freue mich auch.
Wir wollen mit Ihnen heute über einen Essay sprechen, der in der Oktoberausgabe des Merkur erschienen ist und natürlich gratis auf unserer Website merkur-zeitschrift.de zugänglich ist. Der Titel des Beitrags lautet denkbar schlicht vom Erben. Und tatsächlich geht es darin um das Erben bzw. unseren Umgang mit dem Erbe und dem Erben im allerweitesten Sinne. Und zwar vom finanziellen und materiellen Eigentum des einzelnen Menschen qua Gesetz nach dem Todesfall näherer Angehöriger zufällt bis hin zum kulturellen Erbe, bei dem zumindest der ambitionierten Idee nach die gesamte Menschheit, also Milliarden von Menschen als potenzielle Erben mitgedacht sind. Es ist also ein riesiges und zunächst einmal durchaus disparat wirkendes thematisches Feld, das Sie da in den Blick nehmen. Welche Aspekte des Erbens werden sichtbar, wenn man das Thema Erbe bzw. Erben aus einer derart abstrakten soziologischen, ich würde fast sagen Vogelperspektive betrachtet?
Ja, also ich bin ja jetzt auf das Thema Erbe gekommen, auch im Zusammenhang mit meinem letzten Buch zum Thema Verlust. Das hat sich jetzt daraus ergeben. Insofern ist das für mich auch noch ein Work in Progress, das Thema Erbe. Aber tatsächlich denke ich, dass das, also so viel kann man jetzt schon sagen, auch ein soziologisch und auch kulturwissenschaftlich sehr relevantes Thema ist. Und eben gerade, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet. Also man würde ja erstmal vielleicht denken, Erbe ist ein Phänomen des Rechts, also Thema Erbrecht oder auch ein ökonomisches Phänomen. Also wenn man den Begriff Erbe hört, denkt man erstmal auch an Vermögenserbe. Es ist natürlich auch ein biologischer Begriff, also Stichwort Vererbung, Vererbungslehre, Genetik. Aber aus der soziologischen Perspektive, denke ich, kann man schon ganz allgemein sagen, es geht beim Erbe letztlich um Übertragungsvorgänge. Es geht um gesellschaftliche Übertragungsvorgänge. Und was da übertragen wird oder nicht übertragen wird, das ist eben tatsächlich sehr unterschiedlich. Und das sollte man auch in dieser ganzen differenzierten in den Blick nehmen. Darauf werden wir ja noch eingehen. Also auch die ganzen Gesellschaften erben etwas. Sie erben Cultural Heritage, aber sie erben eben auch Schulden oder sie erben das Anthropozän. Also auch ein negatives Erbe spielt da eine Rolle. Und natürlich auf der Ebene der Familien haben wir auch diverse Erbphänomene, also das Vermögenserbe, aber auch sowas wie zum Beispiel das kulturelle Sozialisationserbe der Klasse oder wir haben das emotionale Erbe der Familien, was ja mittlerweile auch ein großes Thema ist. Und ich denke zunächst einmal, dass das also soziologisch sehr interessant ist, diese verschiedenen Erbphänomene unter die Lupe zu nehmen. Und ich meine, was für mich immer der Ausgangspunkt ist, und das war ja eigentlich schon in dem Singularitätsbuch so oder in dem Verlustbuch, und das ist generell bei mir so, die Frage nach der Moderne. Das ist ja eigentlich der Fluchtpunkt, würde ich sagen, auch der Soziologie, also der soziologischen Theorie, immer die Frage, was sind eigentlich die Besonderheiten der modernen Gesellschaft, auch im Vergleich zu dem, was vorher da war, also traditionelle Gesellschaften, und wie ändert sich, wie wandelt sich die moderne Gesellschaft aber auch, also Stichwort Spätmoderne. Und ich denke, gerade unter dem Aspekt ist das Erbe wirklich ein hochrelevantes Phänomen, weil man nämlich sieht, Das wäre jedenfalls meine These, dass letztlich ja die moderne Gesellschaft, könnte man sagen, auf einer generellen Erbskepsis beruht. Also die moderne Gesellschaft ist gerade nicht als ein Erbzusammenhang organisiert, sondern als ein Innovationszusammenhang. Und das unterscheidet.
Und das liegt woran? Es liegt an der, am Übergang von der Feudalgesellschaft in die republikanische Zeit?
Also das, wenn man da also einen Faktor vor allen Dingen benennt, sagen, es liegt an der Fortschrittsorientierung der Moderne. Also das ist ja das, was die Moderne, das hat ja Koselleck auch schon ganz richtig bemerkt, auch in seinen Studien über die vergangene Zukunft. Also das, was ja mit der Moderne auftaucht, ist ja nicht nur eine Semantik des Fortschritts, sondern auch, würde ich sagen, ein Fortschrittsimperativ. Also dass die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart, so wie die Gegenwart auch möglicherweise schon besser ist als die Vergangenheit. Das ist gewissermaßen das Credo der Moderne. Also dieser Bruch zwischen dem Erwartungshorizont der Zukunft und dem Erfahrungsraum der Gegenwart. Und in diesem Zusammenhang wird eben immer das in der Moderne sich das Neue gegenüber dem Alten prämiert. Also gerade nicht das Althergebrachte, also das Erbe, sondern das Neue, das Innovative. Das ist also für den Kapitalismus zentral. Das ist aber auch für die Politik, also seit der Französischen Revolution zentral. Es geht um Reformen, es geht um Revolution. Es ist für die Individuen zentral, Stichwort Emanzipation. Auch immer die Emanzipation von den Herkünften. Also man könnte sagen, die ganze Moderne ist ja ein Freisetzungszusammenhang. Also man will sich freisetzen aus dem, was bisher da war, das Erbe hinter sich lassen. Und das ist nicht nur eine semantische Frage, also Fortschrittssemantik, sondern wirklich auch in die modernen Institutionen eingelassen. Also diese radikale Zukunfts-Fortschritts-Novitätsorientierung, die dann aber letztlich also das Erbe also entweder sogar verdammt oder eher vielleicht noch betrachtet, aber dann letztlich hinter sich lässt.
Gleichzeitig gibt es dabei ja auch eine Skepsis genau dem gegenüber, dem Erben gegenüber, die moderne Erbskepsis. Worin besteht die und woher kommt die bei einem Fortschritt? Bei einer Fortschrittsbegeisterung, die Sie auch.
Ich denke, das ist ja gerade ein Teil dieser Fortschrittsorientierung. Also die Erbskepsis ist ein Teil der Fortschrittsorientierung. Also gerade weil man eigentlich davon ausgeht, dass es darum geht, die Dinge zum Besseren zu transformieren, also zu modernisieren, zu revolutionieren, zu reformieren, ist also das, was man aus der Vergangenheit erbt, eigentlich etwas, was eher unter Verdacht steht. Insofern eine Erbskepsis, also auch im Zusammenhang mit der Innovationsorientierung und natürlich auch eine Erbskepsis im Zusammenhang mit der modernen Leistungsorientierung. Also wenn wir das jetzt mal auf die Individuen beziehen, also das ist ja das Credo der Moderne, also die Moderne versucht im Grunde Identitäten umzupolen von ascribed auf achieved Identitäten. Also traditionelle Gesellschaft, da ist die Identität zugeschrieben über die Familie, über die Herkunft. Die moderne Gesellschaft dagegen hat das Ideal, also ich erarbeite mir meine Identität selbst. Das heißt, ich leiste bestimmte Dinge und über diese Leistung wird auch mein sozialer Status zugeordnet. Das heißt also gerade eine Emanzipation von der Herkunft. Also das Erbe bedeutet ja immer, man klebt gewissermaßen an seiner Herkunft. Und insofern hat eigentlich das moderne Credo also auch eine Skepsis zu haben gegenüber diesem Kleben an den Herkunftsmilieus und auch gegenüber dem Erbe.
Aber das heißt dann, wenn ich dich richtig verstehe, dass spätmodern zu modern weniger eine Frage eines Epochenbruchs ist, sondern eher, dass bestimmte Momente der Moderne reflexiv werden. Also dass man zum Beispiel den Umstand, dass diese Leistungsgesellschaft eben nicht ausschließlich an der Leistung hängt, sondern dass da tatsächlich noch ein Erbe eine Rolle spielt, dass sozusagen Momente des Fortschrittsversprechens, die Moderne nicht einhalten kann, immer deutlicher ins Bewusstsein treten? Oder würden Sie darüber hinaus noch nennen?
Also ich würde das doch etwas anders sehen. Also ich meine, die Spätmoderne ist ja kein totaler Bruch mit der Moderne, sondern eher, sagen wir mal, eine Verschiebung innerhalb der Moderne seit den 70er, 80er Jahren und jetzt vielleicht in den letzten 10 Jahren auch noch deutlicher. Aber ich nehme schon da auch eine Verschiebung wahr, gerade was die Stellung des Erbes angeht. Es ist teilweise ein Reflexivwerden, aber es scheint mir auch noch mehr zu sein. Es gab ja 1993 diesen ein Text von Derrida, Marx Gespenster, den ich in dem Zusammenhang eigentlich auch so als philosophische Selbstreflexion ganz wichtig finde. Und da sagt er das ja sinngemäß, Also die Vergangenheit sucht uns heim. Ja? Also wir kommen von den Toten nicht los. Also Leben bedeutet auch mit der Gegenwärtigkeit der Toten zu leben. Und das kann man ja auch gleich auf die Gewaltgeschichte Europas beziehen. Das ist ja in dem Text auch angelegt. Also wir werden auf die Gewaltgeschichte Europas eigentlich nicht los, dieses Erbe. Und das ist jetzt, sagen wir mal, nur so ein Mosaikstein dafür, dass ich denke, dass ganz generell in der späten, also sagen jetzt ganz, ich rede ja immer idealtypisch, also in der Moderne, die geht idealtypisch davon aus, man kann mit dem Erbe brechen und man soll mit ihm brechen. Ja, das ist also, einerseits soll man es eindeutig, das Erbe hinter sich lassen, also das traditionelle, das vormoderne Erbe ist ja immer gemeint, und gleichzeitig ist das aber auch möglich, das kann man auch. Ja. Und dagegen, der Spätmoderne wird eigentlich immer deutlicher, also einerseits, dass man das gar nicht so einfach kann, dass es gar nicht so einfach möglich ist, das Erbe hinter sich zu lassen. Also dieser, auch diese moderne Begeisterung, die meint, also wir lassen das Vergangene hinter uns, es erscheint gar nicht mehr, das erscheint nicht möglich. Es gibt sowas wie eine Unverfügbarkeit von Erbe, sei es zum Beispiel die Gewaltgeschichte in Europa, ja, oder auch weltweit, die wir nicht loswerden, sei es mittlerweile das ökologische Erbe des Anthropozäns, also das können wir uns auch nicht einfach wegwünschen, also das ist da, die Erderwärmung ist eben auch ein Erbe der Industrialisierung. Ne? Und also insofern sehen wir da auch in verschiedenen Bereichen ein Erbe, das wir nicht loswerden, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen, mit dem wir umgehen müssen. Und das scheint mir wirklich Teil dieses spätmodernen Reflexionszusammenhangs zu sein. Also wir können das Erbe gar nicht vollständig hinter uns lassen, selbst wenn wir es wollten. Und der zweite Punkt ist auch, dass ich denke, dass in der Spätmoderne es auch deutlicher wird, also wir sollten also manches andere Erbe auch gar nicht hinter uns lassen, sondern das Erbe ist durchaus wertvoll. Und es ist nicht einfach nur von gestern. Und da ist ja zum Beispiel die ganze Bewegung des Cultural Heritage, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, durchaus ein Indikator. Also man kann dazu stehen, wie man will. Also allein der Begriff Heritage ist ja schon so ein bisschen aufgeladen. Man kann auch einfach sagen, kulturelles Erbe. Aber dahinter steckt ja die Idee, also Denkmalschutz ist eine sehr allgemeine Bewegung. Also es ist keineswegs mehr so, dass wir hier zum Beispiel die alten Gebäude abbrechen sollten und durch International Style oder postmodernen Stil ersetzen sollten, sondern das ist selber wertvoll. Ja? Und dass eben auch das Vergangene also ein wertvolles Element enthält, das ist ja auch nicht nur, das wäre einerseits klassischer Konservatismus, aber das ist ja mittlerweile nicht nur konservativ, sondern das ist, denke ich, auch politisch nicht mehr so eindeutig zuzuordnen. Auch Thema das Erbe der liberalen Demokratie, das zu bewahren ist. Ja? Also dass da eben auch ein Erbe da ist, das bewahrenswert ist und dass man auch modern sein kann und gleichzeitig es darum geht, ein Erbe zu bewahren. Das, ich denke, dieser Zusammenhang wird in der Spätmoderne deutlicher.
Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch von illegitimen und notwendigen Erben. Und das, was Sie jetzt zuletzt hervorgehoben haben, auch gerade das kulturelle und Erbe beispielsweise, wäre das dann sozusagen das notwendige Erbe im Unterschied zum illegitimen Erben? Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
Genau, das sind ja diese beiden Schlagwörter, die ich da verwende, auch in dem Text. Also die Idee ist, dass wir eben in der klassischen Moderne, dass das, also wenn man das jetzt wirklich zuspitzt, ist ja immer jetzt zugespitzt formuliert, dass zugespitzt das Erbe illegitim erscheint. Mhm. Also man sollte nicht erben. Ja? Mhm. Also entweder, weil das Erbe eben veraltet und überholt ist, auf die Gesellschaft insgesamt bezogen, oder weil es auch den Leistungsgedanken widerspricht, also der Meritokratie widerspricht. Also Erbe ist eigentlich illegitim. Dieser Gedanke ist ja nicht völlig verschwunden. Ne? Wir haben den ja auch, also insofern, wir sind ja immer noch, würde ich ja sagen, in der Moderne. Ne? Also auch die Spätmoderne löst die Moderne nicht ab, sondern ist eben eine Phase innerhalb der Moderne. Und diesen Gedankengang haben wir ja auch wieder, wenn es zum Beispiel das Thema leistungsloses Vermögen geht. Ne? Ja. Wenn man vielleicht noch darauf eingeht. Das Zweite mit dem notwendigen Erbe, damit meinte ich eben diese Idee, dass die spätmoderne Selbstreflexion sich deutlich macht, dass wir von einem bestimmten Erbe gar nicht loskommen, dass es gewissermaßen unverfügbar ist. Wir müssen mit ihm umgehen, also etwa Anthropozän oder Gewaltgeschichte oder das emotionale Erbe, das wir in der Familie zum Beispiel vererbt bekommen, das mit dem man eben auch umgehen muss. Also das wäre die Notwendigkeit. Das Cultural Heritage würde ich noch mal etwas anders einordnen, weil das ist ja schon eine Frage der Entscheidung. Ja? Wollen wir das jetzt bewahren? Also wollen wir das Schloss haben? haben? Ne? Oder wollen wir den Palast der Republik haben? Ne? Oder wollen wir den Denkmalschutz haben? Das kann man, oder wollen wir diesen Kanon haben oder einen anderen? Das scheint mir eher jetzt sehr stark so auf der Aneignungsseite zu sein. Also was sind ja, ist ja auch ein Entscheidungselement in dem Erbe drin. Das Erbe ist ja nicht nur unverfügbar, sondern es ist auch immer eine Frage der Praktiken, wie man damit umgeht.
Ja, dazu würde ich gerne ein Beispiel bringen einer ganz eigentümlichen und vielleicht auch singulären Praxis oder eines Versuchs auf möglichst radikale Art zu vererben, vielleicht auch verbunden mit der Frage nach ihrem historischen Modell und Phasen der Moderne. Also Sie kennen sicherlich die Geschichte der Raumsonde Voyager 1, die 1977 ins Weltall geschossen wurde und mittlerweile, man kann es auf der Webseite der NASA verfolgen, wo sie gerade ist, also im interstellaren Raum auf jeden Fall. Und an der Außenseite dieser Raumsonde ist die berühmte Golden Record angebracht, also ein Datenträger, auf dem man, wenn man eine komplizierte Anleitung befolgt, also ein Kanon, weil Sie den Begriff gerade nannten, findet mit Artefakten der Menschheit. Also einmal Kunstmusik, die geht von Bach bis Beethoven, aber auch ethnische Musik ist dort aufgenommen. Es gibt Fotos, wie Leute vom Toast abbeißen, 1000-Meter-Lauf machen oder und so weiter, oder Architektur. Und ich fand immer daran faszinierend, dass die Voyager abhebt im gleichen Jahr, in dem Lyotard zum Beispiel die Postmoderne ja eigentlich ausruft. Und gleichzeitig ist von der Erbskepsis, die Sie beschreiben, in diesem Projekt eigentlich nicht so richtig was zu merken. Wie geht man, wie geht man damit um?
Ja.
Mich würde auch wirklich besonders interessieren, weil Sie sprechen immer von Spätmoderne, Moderne und so weiter. Postmoderne spielt keine Rolle. Wie würden Sie das alles sortieren?
Ja. Also zunächst mal, das ist natürlich ein hochinteressantes Beispiel, also dass ja in diesem Techno, also gelebten Technofuturismus dann eben so ein Element des kulturellen Erbes eingebaut ist.
Und natürlich letztlich auch, das muss man, denke ich, auch dazu sagen, es ist ja kein Projekt nur des Jahres 1977 oder so, ist natürlich ein irren Vorlauf. Also eigentlich, ist eigentlich eher ein Projekt der 60er Jahre.
Aber noch, ne? Ich würde das jetzt erstmal so auch interpretieren, dass ja, das muss man sich klar machen, also sicherlich die Moderne, auch die klassische Moderne, auch in ihrer massiven Technikorientierung und Fortschrittsorientierung, trotzdem ja von Anfang an, würde sagen, als ein Element hatte die Frage nach dem kulturellen Erbe. Das ist jetzt keine Erfindung, das kulturelle Erbe ist keine Erfindung der Spätmoderne. Es gibt zwar jetzt eine Intensivierung des Ganzen, im UNESCO-Weltkulturerbe und so weiter, aber das kulturelle, der Gedanke des kulturellen Erbes gibt es ja schon seit 1800. Das ist ja auch schon zum Beispiel also mit der Transformation des Louvre, also in einen Staat, also von einem Königsschloss in ein staatliches Museum. Da wurde ja im Grunde schon auch Frankreich, wir fangen das Patrimoine, also das nationale Erbes gestellt. Also so gesehen, also wenn man sich das auch nochmal historisch anschaut, ist ja auch sind diese Debatten um das Erbe genauso alt wie die Moderne selbst. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Also die Innovationsorientierung der Moderne führt ja dazu, es ist nicht mehr natürlich, dass ein Erbe bewahrt wird, sondern wenn man nichts tut, ist es weg. Ja? Und deswegen muss es dann auch da auf die Raumsonde nochmal draufgelegt werden, weil man sonst eben Angst hat, es ist irgendwann verschwunden. Ja? Also gerade aus dieser Befürchtung, dass das Erbe zerstört wird oder dass es einfach verschwinden wird, ergibt sich ja diese Tendenz, doch ein kulturelles Erbe zu bewahren. So gesehen ist der Historismus von Anfang an die Kehrseite des Modernismus. Es entsteht ja auch beides gleichzeitig. Ne? Und das, aber diese zweite Tendenz ist dann, denke ich, in den letzten Jahrzehnten noch stärker geworden. Das ist eher der Punkt.
Ja, dann könnte man ja im Prinzip sagen, dass unter den Praktiken, die Sie ja betonen, dass sie so wichtig sind für die Frage nach dem Vererben, dann wären ja eigentlich Selektionspraktiken vielleicht die zentralen beim Vererben, oder? Selektionspraktiken, also Auswahlpraktiken, also weil es eben nicht mehr natürlich ist, was man vererbt, sondern man macht eine ganz harte Selektion. Und da wäre dann ja extrem interessant, nach welchen Kriterien das
funktioniert. Ich denke, das ist genau der Punkt. Also es gibt nicht mehr also eine natürliche Reproduktion, sodass man dann gar nicht mehr die Frage nach dem Erbe stellt, sondern weil es einfach so normal war, dass das Vergangene weiter reproduziert wird. Sondern jetzt ist es nicht mehr normal, sondern es ist eher etwas, was herausgehoben wird. Und dann stellen sich diese ganzen Fragen, und das ist ja auch sehr interessant, wenn man sich das anschaut zum Thema Weltkulturerbe beispielsweise, der UNESCO oder aber auch zur Kanonbildung, gibt es ja jeweils große Kontroversen, welche Kriterien man denn jetzt anlegt, was als Erbe zählt, also wessen Erbe ist das, wessen Erbe ist wichtiger, gibt es sowas wie ein Menschheitserbe, was ist wertvoll, was ist außergewöhnlich, was ist repräsentativ, also da gibt es ja auch einen Streit um die Kriterien dessen, was als wertvolles Erbe zählen soll. Mir fällt aber gerade ein, dass ich ja die andere Frage von Ihnen noch gar nicht beantwortet habe, nämlich die nach der Spätmoderne. Ich meine, die Spätmoderne ist natürlich, das ist ja ein Behelfsbegriff, aber ich meine, worum es ja geht, das ist klar, dass eben die Moderne, also einerseits denke ich, ist es weiterhin wichtig, und das ist auch, denke ich, durchaus auch in der Wert der soziologischen Perspektive, diesen Blick auf die westliche Moderne zu lenken und immer zu fragen, was ist eigentlich das Besondere, auch das historisch Besondere der westlichen Moderne im Vergleich zu dem, was vorher da war, aber auch zu anderen Weltregionen, also man sollte natürlich nicht davon ausgehen, dass die Moderne universal ist, sondern das ist eben hier dieses spezifische europäisch-nordamerikanische Modell. Was ist eigentlich eben seine Besonderheit? Also andere Weltgegenden haben andere Vorstellungen vom Erbe, ja, und auch historisch sah das natürlich ganz anders aus. Aber gleichzeitig, die Moderne hat ja selber eine Geschichte, ne? Also man kann nicht davon ausgehen, dass diese letzten 250 Jahre eine homogene Einheit bilden, sondern das ist ja selber nochmal eine Transformation innerhalb der Moderne. Und da gibt es ja in der Soziologie, aber auch in den Kulturwissenschaften, ja jetzt in den letzten Jahrzehnten, ich würde sagen seit den 80er Jahren, diese Tendenz, also die Postmoderne war ja ein Indikator, da hat sich was verschoben innerhalb der Moderne. Also wir wissen immer noch nicht so genau, was sich da verschiebt, sondern es verschiebt sich ja immer weiterhin. Und was ist das jetzt genau? Also Postmoderne ist ein Begriff, den ich früher eigentlich häufig noch auch verwendet habe. Er schien mir dann aber auch so aufgeladen, also sowohl intellektuell als auch ästhetisch aufgeladen, dass ich dann eher einen neutraleren Begriff versucht habe, also Spätmoderne. Da wird dann häufig gesagt, das klingt so, als ob es ein Abgesang auf die Moderne wäre, also dass danach kommt da nichts mehr. Das muss man, denke ich, nicht so interpretieren. Also ich würde eher sagen, Spätmoderne, das ist eben eine späte Version der Moderne. Und das ist offensichtlich. Wir sind nicht mehr in der Frühphase oder in der Hochphase der Moderne. Das war vielleicht mal die industrielle Moderne nach 45, 60er, 70er Jahre, das ist eine Hochphase der Moderne. Wir sind jetzt in einer späten Version der Moderne. Das heißt nicht, dass das die letzte Version ist, da können vielleicht auch noch ein paar weitere kommen, dass die Zukunft ist offen. Aber darauf würde ich jetzt, also insofern ist das erstmal so eine begriffliche Krücke, aber um nochmal auf zu schauen, welche Transformationen finden da statt. Ich meine, es finden auch teilweise sehr handfeste Transformationen natürlich statt, also auch was die ökonomische Struktur der Gesellschaft angeht, also weg von der Industriegesellschaft hin zur postindustriellen Gesellschaft oder die Globalisierung und so weiter. Das ist ja alles seit Jahrzehnten in der Soziologie betrachtet worden, aber es sind natürlich immer wieder neue Merkmale, die sich auch da in der Spätmoderne herauskristallisieren. Insofern finde ich eigentlich auch diese Gegenüberstellung klassische Moderne, Spätmoderne, was natürlich selber auch nochmal eine Vereinfachung ist, finde ich aber eigentlich weiterhin ganz fruchtbar.
Sie schreiben in dem Beitrag auch, dass sich viele Identitätskämpfe der Spätmoderne, also unserer Gegenwart, als Erbstreitigkeiten verstehen lassen. Das würde ich sofort unterschreiben, aber gleichzeitig noch einmal ins 19. Jahrhundert zurückblicken. Also ich habe meinerseits Kunstgeschichte von meinem Vater zunächst gelernt, der ein klassischer Modernist war. Und der hatte genau die Erzählung als Erzählung des Fortschreitens der Kunst ins Neue, Unbekannte, als Pioniergeschichte gelernt und hat sie weitergegeben. Und als ich mich dann deutlich später noch einmal mit den Quellen beschäftigt habe, ist mir erst aufgegangen, es stimmt so nicht und es stimmte nie. Es ist eine Minderheitenströmung gewesen. Wenn man sich anschaut, wie der Ausstellungsbetrieb etwa im gesamten 19. Jahrhundert stattfand und was der einfach von den Mengen her, was da gezeigt wurde, war das, was später dann als Avantgarde, die kunstgeschichtliche Meistererzählung, 3-4 Jahrzehnte über dominiert hat, war das eigentlich ganz, ganz ein winziger Teil. Ein kulturell und narrativ interessanter und entscheidender Teil, aber es war letztlich von der reinen Menge verschwindend. Insofern frage ich mich, haben wir nicht im 19. Jahrhundert bereits diese Identitätsfragen als Erbstreitigkeiten? Nämlich zum Beispiel bei der Frage, muss ein Haus oder das Fenster ein Gesicht haben? Oder darf es einfach wie das Loshaus ohne Gesicht auftreten? Also da stehen ja bereits die Leute einander gegenüber, bei denen der eine sagt, ich nehme das Erbe ernst, denn alles andere ist kulturlos. Und der andere sagt, nein, wir müssen von neuem anfangen. Aber haben wir sozusagen eine Prä-Spätmoderne schon Anfang der Moderne?
Das hatten wir sicher. Also da muss man natürlich auch sagen, das ist ja auch dann, also gut, dass Sie das natürlich darauf hinweisen, so die, man könnte sagen, die Grenze auch dieses soziologisch-typologisierenden Ansatz, das wird ja gerne auch von Historikern, Historikerinnen eingewandt, wo dann immer gesagt, die Moderne ist ja gar nicht so modern. Also sie ähnelt auch, auch diese Grenze zwischen Tradition und Moderne, also dieser Bruch, der dann von der Modernisierungstheorie gerne markiert wird, das war nie so drastisch. Ja? Und wenn man sich das dann detaillierter anschaut, ist das sicher auch so. Trotzdem würde ich denken, hat es einen Wert, also wenn es jetzt mal um die großen Linien geht, also diese Transformation anzunehmen, die ich da sehe. Ich würde nur noch mal vielleicht zwei Punkte dazu nehmen. Das eine ist, denke ich, das, also ich halte jetzt nicht so viel von der Unterscheidung zwischen von Kultur und Gesellschaft, weil die Kultur ist ein Teil der Gesellschaft, aber trotzdem, wenn man das mal nimmt, würde ich auch ohnehin vermuten, dass überhaupt der ganze kulturelle Sektor im engeren Sinne, innerhalb der Moderne auch, sicherlich sehr viel stärker, auch noch, also weil es ja auch da immer um den Kanon zum Beispiel ging, sagen wir mal, stärker in Kontinuitäten gedacht hat. Ja? Also zwar auch in den Brüchen, also man kennt das ja aus der Kunstgeschichte, Sie haben das ja gerade selber gesagt, aber die Brüche haben jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass man das Alte komplett vergessen hat, ne? Sondern man hat es doch eingeordnet. Und das insofern gerade, also wir hatten ja vorhin von der Geburt des Museums gesprochen, also gerade dieser kulturelle Sektor im engeren Sinne ist ja auch in der gesellschaftlichen Moderne, könnte man sagen, der Bereich der Gesellschaft, der sich am ehesten selbst in der Moderne von Anfang an um das Erbe kümmert. Also die Technik macht es nicht. Ja? Politik oder der Kapitalismus macht es auch nicht. Aber der kulturelle Bereich, ne? Also das in die Museen, in der Kanon und so weiter, und das ist ja keine neue Entwicklung, sondern tatsächlich etwas, was wir ja von Anfang an in der Moderne hatten.
Ja, ich habe ja bei dem, also in dem Moment, als ich Identitätskämpfe als Erbstreitigkeiten gelesen habe, habe ich zustimmend genickt und mich dann gefragt, es ist jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht, denn ich kenne kaum einen Daseinsbereich gesellschaftlicher Aushandlung, der so tiefe, verstörende Zerrüttungen, Ängste, Familienbande etwa nach sich zieht. Also Erbstreitigkeiten sind häufiger als viele andere Streitigkeiten bitter, nicht zu lösen und werden nur durch das Wegsterben auch noch der Erben irgendwann befriedet. Sehen Sie größere Hoffnung für die Identitätsstreitigkeiten, die wir derzeit durchleben.
Also das ist natürlich, das war jetzt so eine begriffliche Übertragung, die ich ja auch im Text vorgenommen habe. Also Erbstreitigkeit ist ja eigentlich ein Begriff, der kommt ja aus dem, so verwenden wir ihn ja normalerweise im Bereich des Vermögenserbes, also Familien, die sich da eben um das Vermögenserbe streiten. Aber ich habe das dann ja quasi jetzt übertragen auf, also wenn man schon einen allgemeinen Erbbegriff hat, auch auf andere Erbverhältnisse. Also ein Beispiel für Erbstreitigkeit wäre ja das, was wir hier, das habe ich ja auch im Text genannt, also hier in Berlin mit dem Schloss und dem Palast der Republik erlebt haben. Das war ja nun ein sehr heftiger Konflikt, der ja auch immer noch nicht ganz vorbei ist, der ja unglaublich viele Emotionen auch mobilisiert hat in verschiedensten Lagern, eben diese Frage, also soll das Schloss wieder aufgebaut werden, das vorher an der Stelle ja auch schon stand, also das barock-klassizistische Stadtschloss, oder soll der Palast der Republik stehen bleiben? Ne? Und das, denke ich, kann man schon als eine Erbstreitigkeit interpretieren, oder genauer gesagt, als ein Streit um das kulturelle Erbe. Also welches kulturelle Erbe zählt eigentlich? Ne? Also ist wichtiger. Also ist, und da gab es jetzt nur ein Entweder-Oder. Also entweder man hat das oder das ist natürlich eine klassische Konstellation, es gab keinen wirklichen Kompromiss, sondern entweder das eine Erbe, das ja nun wieder dort ist, nämlich also das Erbe der preußisch-deutschen Hauptstadt, wie es ja sich im Schloss auch zeigt, oder wie es ja auch in der klassischen, also in der, dieser Formation von Unter den Linden da ist, oder aber eben das kulturelle Erbe, mit dem ja manche auch etwas Positives verbunden haben, nämlich der DDR, ne? Also hier das Palast der Republik. Und insofern denke ich, da kann man schon auch, also mit dieser Idee, dass es ja auch eigentlich um kulturelles Erbe geht, kommt man da auch weiter. Und das kulturelle Erbe ist deswegen da so aufgeladen, weil es mit den Identitäten verknüpft ist, also auch mit den Selbstverständnissen bestimmter Gruppen oder auch mit dem Selbstverständnis von Berlin als Stadt oder was auch immer. Ne? Also es gibt natürlich die Abstreitigkeiten, die dann quasi in so eine Art Kleinkrieg münden, das kennt man ja aus den Familien auch, aber es wäre ja vielleicht auch möglich, zum Beispiel auch einfach, also das ist vielleicht da auch etwas versäumt worden in der Debatte um Schloss und Palast, also dass es ja tatsächlich auch um verschiedene Erben geht oder verschiedene Erbschaften geht, also verschiedene kulturelle Erbschaften, auch verschiedene Maßstäbe des Wertvollen und das transparent zu machen, ja, und das dann auch gegenüberzustellen und ich habe aber den Eindruck eher, dass wir aus diesen Erbstreitigkeiten nicht mehr so einfach rauskommen. Ja? Also in dem Moment, in dem man eben das kulturelle Erbe entdeckt hat und sich eben auch unter diesen Perspektiven oder sich selber wahrnimmt und andere wahrnimmt oder eben Dinge oder Gebäude und diesen Aspekt wahrnimmt, also da kann man sich nicht mehr künstlich diese Perspektive zurücknehmen. Es kann natürlich sein, dass das irgendwann geschieht, wissen wir nicht. Aber zunächst einmal ist es so, dass wir, denke ich, aus dieser Erb- und auch aus der Identitäts- und aus der Community und so weiter Perspektive nicht so einfach herauskommen und eher die Herausforderung ist, sowas wie zivile Erbstreitigkeiten durchführen zu können.
Ja, ich würde gerne fragen, ob man das nicht vielleicht noch etwas radikalisieren muss in gewisser Weise. Also das Schloss ist ja ein ganz gutes Beispiel auch für einen ihrer, würde ich sagen, Leitbegriffe oder für mich auch sehr interessanten Konzepte, die sie in dem Text aufbringen, nämlich die materiell-kulturelle Doublette. Also das könnte man an dem Schloss ja eigentlich sehr gut zeigen. Also es ist quasi eine Gebäude gewordene materiell-kulturelle Doublette, bei der man also einmal den Wiederaufbau einer materiellen Seite eines bestimmten Erbes hat, nämlich das Schloss, und eben auch damit verbunden die kulturelle Frage, nämlich die Frage danach, wollen wir diese Form des Preußentums sozusagen uns dort immer angucken. Ja. Das mal so zu sagen. Und letztlich ist es aber ja so, dass es dabei nicht darum geht, wie kann man das, also nicht nur darum geht, wie kann man die Diskussion darüber zivil gestalten, das wäre auch schön, aber letztlich ist es doch so, dass damit eigentlich auch von unterschiedlichen Seiten eine bestimmte Diskursmacht durchgesetzt werden soll. Also ich habe mich bei Ihrem Text manchmal gefragt, wo ist der Machtbegriff, ja, sozusagen, weil es ja eigentlich, also gerade beim Stadtschloss ganz extrem darum ging, also ein bestimmtes Geschichtsverständnis durchzusetzen und ein anderes eben zu marginalisieren oder eben bestimmte historische Phasen also unsichtbar zu machen und so weiter. Also
ja, wie würde man damit umgehen? Also das ist auf jeden Fall so. Ich meine, man könnte vielleicht auch feststellen, also der Kampf ums Erbe ist auch ein Kampf um Hegemonie.
Ja. Ja?
Also jetzt den Machtbegriff kulturell bezogen, also um kulturelle, ja, Hegemonie. Das ist ja auch bei den Kanonbildungen zum Beispiel so. Also wer setzt sich letztlich durch? Ich meine, manchmal werden auch Kompromisse gefunden oder es wird integriert. Das gibt es ja auch hin und wieder. Aber häufig ist es eben auch eine Frage um Definitionsmacht und um Hegemonie. Und gerade die ganzen Kämpfe um den Kanon, finde ich, in dem, die es ja auch in einem anderen Zusammenhang mit Literatur zum Beispiel gegeben oder bildender Kunst, ist in dem Zusammenhang natürlich interessant, weil da sich ja auch immer wieder die Frage stellt, also welches Erbe zählt? Ne? Oder sollen wir im Grunde auch den Raum dessen, was als Erbe zählt, ausdehnen? Also das ist auf jeden Fall so, dass wir hier dass insofern also Erbauseinandersetzungen auch gesellschaftliche Hegemoniekämpfe sind.
Wobei das ja gerade, wenn man auf Kanonis geht, man sagen könnte, es funktioniert eigentlich besonders schlecht. Also ich würde es jetzt am ehesten für die Literatur sagen können, weil ich damit mich eher auskenne. Aber es ist ja eigentlich so, dass man die Kanonbildung eigentlich einmal eben unternimmt, um eben hegemonial irgendwas durchzusetzen. Das ist jetzt das Wichtige, das sollte bewahrt werden, das sollten alle kennen, das soll nicht verloren gehen. Also man will den Verlust vermeiden. Und gleichzeitig ist es so, dass jeder Kanon immer einen Gegenkanon produziert. Also die Kanonlisten, die es auch gegeben hat, also ich habe einmal einen ganz faszinierenden Vortrag über den deutschen Novellenschatz von Paul Heise gehört, ich weiß jetzt leider ad hoc gar nicht mehr das Jahr, wo es zuerst rauskam. Egal, das war ein Projekt aus den digitalen Geisteswissenschaften. Das kennt heute keiner mehr, was da drin ist. Also jeder Kanon ist dazu da, überholt zu werden. Also es funktioniert halt nicht. Von daher ist es eigentlich eine schlechte Art, genau das zu machen, was worüber wir jetzt hier auch reden, nämlich was zu vererben, weil man sich sicher sein kann, das wird verloren gehen. In dem Moment, in dem ich die Liste fertig geschrieben habe, ist sie schon fast wieder...
Gut, aber das zeigt ja, dass also die Moderne keine stabilen Definitionen dessen hat, also was als Erbe zählt, sondern dass das immer wieder neu ausgehandelt wird. Und jede Lösung ruft dann wieder Gegenreaktionen hervor. Wobei ich natürlich jetzt denke, die Literatur ist insofern vielleicht nochmal etwas anderer oder nochmal was Besonderes, weil das jetzt nicht so sehr diese material-kulturelle Doublette ist. Wenn ich das zum Beispiel jetzt eher an bildende Kunst und Museen denke, würde ich sagen, also ob diese Bilder jetzt gezeigt werden oder nicht gezeigt werden, das hat eine Materialität. Ne? Mhm. Die müssten dann wirklich am Ende rausgenommen werden und andere an die Wand gehängt werden. Mhm. Dann, also das ist natürlich ein Akt, ne? Dass die Materialität sich ändert oder dass da tatsächlich jetzt ein Schloss errichtet wird.
Ja.
Also bei der Literatur ist es einfacher. Ne? Also da kann man auch vielleicht, wobei es natürlich auch so seine Macht hat, aber was zum Beispiel in den Schulen behandelt wird oder was nicht.
Ja.
Aber trotzdem denke ich, dass da, also es gibt bestimmte Kanones, die lassen sich leichter revidieren und bei anderen ist es mühevoller, gerade weil sie ja mit einer bestimmten Materialität verbunden sind.
Ja, bei Schulbüchern ist es zum Beispiel aber auch sehr aufwendig, quasi für ganze Jahrgänge neue einzuführen. Also es ist ein anderer Akt und er ist nicht so, vielleicht nicht so singulär und sichtbar. Also ein neues Bild an die Wand hängen ist nochmal was anderes, ja.
Ich hatte Sie vorher am Normativen erwischt, und zwar bewusst. Mir ist natürlich klar, dass Ihr Erkenntnisinteresse und das, was Sie da tun, sich vom Normativen zunächst mal als Arbeitshypothese absetzt. Aber wenn ich, wie im Verlustbuch, sehr, sehr lange am Ende den Begriff der reparierten Moderne sehe, dann ist natürlich das am ehesten der Teil, an dem Sie dann sagen würden, eigentlich bin ich ja doch daran interessiert, dass diese Erbstreitigkeiten gelöst werden. Sie haben also sozusagen ein Programm oder eine Matrix entworfen, wie diese spätmodernen Verunsicherungen, wie diese Differenzen am ehesten in ein Abklingbecken kommen könnten. Ist das eine realistische Hoffnung? Insbesondere dann, wenn wir nochmal zurück zum Thema Erben sehen, dass das materielle Erbe immer mehr zu einem sozialen Sortiermechanismus wird. Also sind wir nicht eher auf einem Weg, in dem das Reparieren der Moderne die Hoffnung ist, was wir aber sehen, eher eine Dynamik, die in ein nicht mehr repariert werden können fällt?
Das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich könnte jetzt sagen, also ich meine, bei dem Verlustbuch war es so, dass ich am Ende dieser Analyse dann eben tatsächlich diesen Ausblick habe, wo es dann ja auch um normative Fragen geht, weil ich weiß, es kommt immer die Frage, und wie geht's jetzt weiter, was sollen wir jetzt machen? Und ich finde auch, dass das eine völlig berechtigte Frage ist, die man also auch der Soziologie stellen kann. Und dann habe ich ja versucht, da auch so ein paar Diskussionsanstöße zu liefern. Ich denke, die Debatte müssen wir wirklich gemeinsam. Jetzt kann ich sagen, Buch zum Erbe ist noch nicht geschrieben. Ich bin noch nicht so weit, da jetzt Ihnen einen Ausblick, einen normativen Ausblick zu geben. Aber also ich würde vielleicht zwei Dinge sagen. Also das eine ist, also ich würde mich jetzt gar nicht nur auf diese kulturellen Erbstreitigkeiten und den zivilen Umgang davon kaprizieren. Und ich denke, was vielleicht noch wichtiger ist, also auch für die Gegenwartsgesellschaft, ist ganz generell, dass sie sich diese Frage stellt, was wollen wir eigentlich vererben? Ja? Also dass das Erbe ja nicht nur eine Frage ist der Vergangenheit in Bezug auf die Gegenwart, also was erben wir aus der Vergangenheit, was soll da auch geerbt werden oder welches Erbe lehnen wir ab, sondern auch, was soll in die Zukunft vererbt werden. Und diese Perspektive ist ja, denke ich, eine, die gerade über die Debatte um den Klimawandel doch sehr stark geworden ist, also die wir vielleicht vorher in dieser Schärfe gar nicht hatten, dass wir uns klar machen, also die Zukunft ist nicht ein offener Raum, in der dann nochmal kühnste Visionen umgesetzt werden, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht ahnen. das ist ja so die klassische, also die klassisch moderne Vorstellung von der Zukunft, sondern die Zukunft ist etwas, das bereiten wir jetzt schon vor. Ja? Und die Zukunft wird nicht, wird auch mit dem Erbe der, also unserer jetzigen Gegenwart leben müssen oder auch leben können in irgendeiner Weise. Und welches Erbe wird das aber sein, das wir der Zukunft hinterlassen? Also zum Beispiel das ökologische Erbe, das wir der Zukunft hinterlassen, das monetäre Schuldenerbe, das wir der Zukunft hinterlassen, aber auch vielleicht eine funktionierende Institution, also Stichwort institutionelles Erbe, das wir auch der Zukunft, also das, was wollen wir da eigentlich vererben? Und ich denke, dass diese, also eine zukunftsorientierte Erbperspektive, also das ist ja schon nochmal eine verschobene Fragestellung, dass das eigentlich doch auch für die Gegenwartsgesellschaft immer wichtiger wird und auch immer wichtiger werden sollte. Das finde ich eigentlich auch völlig richtig, dass wir uns klar machen. Also wir arbeiten jetzt eigentlich auch schon, also wir, ob wir es wollen oder nicht, liefern wir in dem, was wir jetzt machen, eigentlich einen Beitrag für die Zukunft, mit der sich dann spätere Generationen auseinandersetzen müssen. Und was soll das eigentlich sein? Also was wollen wir eben vererben?
Wobei wir im Gegensatz zum Erbe im engeren Sinne, nämlich das Familienerbe, keine Rahmenbedingungen gesetzliche haben. Immerhin gibt es ein Regelwerk, das diese Erbstreitigkeiten auf Familienebene abdeckt in jeder Gesellschaft, und zwar ein sehr fein justiertes und lange gewachsenes. Und auf diesen in metaphorischem Sinne als Erbe verstandenen Hinterlassenschaften fehlt es ja bereits an den Verfahren, die eine solche Beilegung jedenfalls lege artis ermöglichen würde.
Also interessant ist ja in dem Zusammenhang, ob ich das richtig sehe oder richtig in Erinnerung habe, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, als es ja auch um den Klimawandel ging, also gewissermaßen das Interesse der kommenden Generationen ist zu berücksichtigen. Mhm. Das ist ja genau, man könnte sagen, diese zukunftsorientierte Erbperspektive. Also wir müssen jetzt davon ausgehen, wir vererben etwas in die Zukunft. Und da müssen wir eben sehen, was wir da überhaupt verantwortlicherweise vererben können oder sollten und was eben nicht. Das finde ich schon, also da ist ja diese Perspektive genau hineingegangen. Das Zweite, was Sie jetzt natürlich auch gerade angesprochen haben, das ist ja das engere Feld des Vermögenserbes. Und ich denke, das ist ja gerade etwas, was in der Gegenwart doch immer mehr auch in die politischen Debatten eindringt als Thema. Ja, also diese Frage des leistungslosen Vermögens. Also die spätmoderne Gesellschaft ist eben auch eine, die insofern, wo die Erbthematik relevanter wird, weil ja auch auf der materiellen Erbe, auf der materiellen Ebene in den Familien schlichtweg mehr vererbt wird. Das hat ja Thomas Piketty also
zumindest in einem Teil der Republik.
Also hat Thomas Piketty ja in seinem Buch Das Kapital also sehr gut dargestellt, dass da wirklich jetzt auch wiederum die Spätmoderne, da passt der Begriff ja auch, also wiederum einen Bruch gegenüber der industriellen Moderne darstellt, weil die war nämlich nach 45 eine, in der tatsächlich erbtes Vermögen keine so große Rolle spielte, wenn ich das mal so jetzt ganz einfach sage, im sozialen Status der Individuen. Aber das hat sich jetzt wieder geändert. Das ist zwar nicht mehr die alte Rentiergesellschaft des 19. Jahrhunderts, aber es gibt schon durchaus Züge darin, dass also der soziale Status in größerem Umfang als vor einigen Jahrzehnten eben vom materiellen Vermögenserbe abhängt.
Da würde ich jetzt gerne noch mal einhaken, auch zu deiner kleinen nebenbei gezischten Bemerkung, dass zumindest in einem Teil der Republik irgendwie mehr vererbt wird als früher. Was mich die ganze Zeit
also in Westdeutschland.
Ja, genau. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie die ganzen Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, wie man die überhaupt verhandeln soll vor diesem Hintergrund. Vor dem Hintergrund, dass eben ein gar nicht kleiner Teil von Menschen eben erstmal sagt, ja, ich erbe nichts. Ich bin dadurch benachteiligt. Das ist ein Gerechtigkeitsproblem. Und dann soll man vor dieser nicht nur gefühlten Benachteiligung, sondern ganz handfest materiellen Benachteiligung gemeinsam mit allen sozusagen in der Gesellschaft entscheiden, was wir alle zusammen jetzt den nächsten Generationen weitergeben wollen. Und zwar nicht nur mit Blick auf Klima, sondern auch auf Fragen wie die Gewaltgeschichte, die Sie als eine der drei Hypotheken ansprechen, und auf das Klima und so weiter. Vielleicht ist meine Frage irgendwie stumpf oder so, aber ich frage mich, wie organisiert man denn den Diskurs darüber? Also der eben auf der sozusagen familiären Mikroebene schon mal irgendwie anfängt mit dieser Art von von Problemen, die einen ja also psychosozial, sag ich jetzt mal, so ziemlich in Beschlag nehmen kann. Und wie soll man das zusammenkriegen mit einer zivilen Form des Sprechens über das Vererbens und dann auch eines zivilen Vererbens, von dem Sie eben auch gesprochen haben.
Ich denke, es
kommt mir so schwierig vor.
Mir kommt das auch schwierig vor. Ich kann da jetzt auch zu spontan ist keine Lösung. Aber ich denke, was auf jeden Fall ja ein wichtiger Hinweis ist, dass man sich klar macht, wir haben einerseits gesamtgesellschaftliche Erbschaftsfragen, also zum Beispiel Anthropozän, Gewalt, Erbe, öffentliche Schulden und so weiter. Mhm. Aber klar ist, dass wenn man über diese Fragen diskutiert, dieses Wir ist ja kein homogenes Wir.
Ja, genau. Ja?
Also klar, beim Klimawandel wird immer vom Wir gesprochen, aber wir auch als Individuen in dieser Gesellschaft beginnen ja an unterschiedlichen Ausgangspositionen. Und da spielt eben das Erbe ja schon eine wichtige Rolle. Also ich hatte das ja auch im Text an einer Stelle kurz gesagt, das könnte man ja nochmal ausführen. Also klar kann man sagen, also die Gesellschaft, also wir haben sowas wie eine öffentliche Verschuldung, das heißt die Gesellschaft insgesamt erbt Negatives durch öffentliche Verschuldung in der Zukunft. Und das bedeutet für die Gesellschaft insgesamt eine Einschränkung. Gleichzeitig gibt es ja also an Familien, und ich denke jetzt nicht nur an die Superreichen, sondern auch, sagen wir mal, das obere Drittel der Gesellschaft, die ja auch ein passables, materielles Vermögen durch ihre Eltern vor allen Dingen erben, was sie ja von vornherein in eine bessere Position bringt, sodass sie dann zum Beispiel auch dieses öffentliche Verschuldungsproblem in ihrem persönlichen Leben teilweise, ich will nicht umgehen können. Ja? Kinder werden auf Privatschulen geschickt und nicht auf die öffentlichen Schulen. Ne? Weil man geht in Privatkliniken und nicht, weil eben das Erbe einen von vornherein auch in eine bessere Position bringt, dass man zum Beispiel Immobilienkauf erleichtert wird und dadurch hat man dann andere freie Ressourcen. Ja? Also das ist, diese Diskussion privater Reichtum, öffentliche Armut ist ja eine ganz alte Diskussion schon seit den 70er Jahren, aber das Ganze hat auch eine Erbdimension und das sollte man sich klar machen. Also wir sind hier auch, also dieses Wir der Gesellschaft ist ja eine Fiktion. Es gibt, also auch wie zum Beispiel das ökologische Erbe des Klimawandels, wie stark die Einzelnen dadurch betroffen sind, ist ja auch unterschiedlich. Also wie stark kann man Klimaresilienz sich leisten? Ja? Und wer kann das und wer nicht? Und diese beiden Ebenen kombinieren sich miteinander. Also, und es gibt aber auch sowas wie ein emotionales Erbe der Familien. Das ist ja gerade im Bereich der psychotherapeutischen Debatte in den letzten 20 Jahren hervorgehoben worden, dass man vom emotionalen Erbe spricht. Das ist da ja eigentlich ein neuer Begriff. Also man erbt auch bestimmte bestimmte Gefühlslagen über die Familien, also zum Beispiel, wenn die Eltern selber Gewalt erlebt haben, im Krieg beispielsweise, oder über gewaltsame Migrationsprozesse und so weiter, und dass das eben in einer bestimmten Weise, also über Sozialisationsprozesse oder sogar epigenetisch auch an die Kinder weitergegeben wird und die sich dann damit wiederum auseinandersetzen müssen. Also das Erbe auch in den Familien ist ja eine sehr vielschichtige Angelegenheit.
Was zugleich dann an den Anfang zurückführt, weil es an das Verlustbuch anschließt, dass die Unverfügbarkeit oder die Erfahrung, Empfindung der Unverfügbarkeit ja durchaus öfters betont und klar macht, dass das etwas ist, mit dem man sich nicht einfach nur auseinandersetzen kann, sondern das auch bedrängend sein kann und dafür, dass es womöglich auch keine Lösung gibt, weil es einfach ein Verlust ist.
Ja, also Unverfügbarkeit scheint mir wirklich ein Schlüsselbegriff zu sein. Und das ist ja sowohl beim Verlust erlebt man etwas unverfügbar. Man hat den Verlust sicher nicht ausgesucht. Er ereignet sich einfach. Man muss jetzt mit ihm sich auseinandersetzen. Und selbst wenn man sich nicht mit ihm auseinandersetzt, wirkt er ja trotzdem. Und das ist eben bei bestimmten Formen jeweils des Erbes auch so. Also das Erbe hat man sich nicht ausgesucht. Das emotionale Erbe, das Sozialisationserbe, auch das Vermögenserbe nicht. Es gibt natürlich dann nochmal verschiedene Umgangsweisen. Das muss man sich immer nochmal klar machen, man ist dem ja nicht völlig ausgeliefert. Es gibt ja auch die Diskussion um das Cycle Breaking, etwa in der Psychotherapie, also dass man diesen Zyklus des emotionalen Erbes bricht über bestimmte Praktiken. Also auch da versucht man ja das Ganze zu gestalten. Insofern ist es immer so eine Dialektik zwischen Unverfügbarkeit und Gestaltungsmöglichkeiten. Aber auf jeden Fall ohne ein bestimmtes Element von Unverfügbarkeit geht es nicht, das wird man nicht los. Und das ist eigentlich, um auch dazu nochmal zu kommen, eigentlich ja für die Moderne eine Kränkung, weil die Moderne davon ausgeht, die Dinge sind verfügbar, die sind gestaltbar, möglichst absolut.
Wobei jetzt der Punkt der Unverfügbarkeit dann ja eigentlich vor allem immer auf Seite des Individuums voll zu Buche schlägt. Also weil zu sagen, unser klimatisches Erbe, die Gewaltgeschichte, der Moderne und so weiter ist unverfügbar und so weiter, ist ja vor allem was, woran man als Individuum, als Subjekt, wenn man so will, nichts ändern kann und wo es für einen unverfügbar ist. Auf gesellschaftlicher Ebene könnte man das ja unter Umständen schon. Also dazu wären ja, was jetzt Klima angeht oder so, politische Prozesse zuständig. Ja. Ne?
Naja, aber auch die Gesellschaft erlebt ja bestimmte Unverfügbarkeiten. Also ich würde sagen, das ökologische Erbe, auch der Industrialisierung, ist ja schon da.
Ja.
Das können wir nicht mehr rückgängig machen. Nein. Insofern gibt es da auch eine Unverfügbarkeit.
Ja.
Aber es gibt immer auch ein Gestaltungselement, selbst bei den Individuen. Ja. Also insofern ist es immer eigentlich ein Zusammenhang von beidem.
Mhm. Ich habe noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar hatte ich mich gefragt, ob es nicht bei der ganzen Frage dessen, welche Dimensionen das Erben, also speziell auf kultureller Seite, hat nicht auch noch eine spezifisch ästhetische gibt in gewisser Hinsicht. Und zwar ist mir das eingefallen, weil ich einmal zu etwas späterer Stunde bei einer Feier einen Autor, der sehr unverkäufliche Bücher schreibt und meiner Meinung nach ästhetisch viele Risiken eingeht, gefragt habe, ob er denn erben würde, weil ich mich gefragt habe, warum er das macht. Und hat dann erfreulich offen gesagt, ja. Und da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Viel Spaß weiterhin. Diese Dimension gibt's ja auch noch. Also es ist ja auch so, dass sozusagen das schon mit Blick auf die Zukunft, es fasst mich, glaube ich, ein bisschen, aber wissen Sie, ich meine, dass man also durch die Sicherheit des Erbens, die einem dann ja irgendwie auch dem Erbe gegenüber vielleicht gar nicht skeptisch werden lässt, sondern einem die Sicherheit gibt, ich habe das und daraufhin kann ich die Zukunft zum Beispiel meines literarischen Werks oder meines künstlerischen Werks ganz anders gestalten, als ich das tun würde, wenn ich nicht erbe und mich bemühen sollte, möglichst gut verkäufliche Kunst zu machen.
Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, weil man da ja auch sieht, also wie günstig, ja, das, also jetzt haben wir wieder das Material, aber wie günstig das wirken kann. Und das ist, wird ja auch in Untersuchungen immer wieder gesagt, also diejenigen, also die etwas erben oder ein Erbe in Aussicht haben, können ja in vieler Hinsicht viel befreiter aufspielen. Also auch gerade in dem Bereich, so im kreativen Sektor, sie können dann leichter mal ein unbezahltes Praktikum machen, ne? Oder sie können leichter mal ein Risiko eingehen. Oder sie können eben auch künstlerisch vielleicht einfach mal ein Risiko eingehen, sie haben ja ihre Absicherung. Und das, also insofern diejenigen, die das haben, das ist ja nicht nur einfach ein Vermögen, sondern auch ein Vermögen, das einem bestimmte Spielräume eröffnet. Und das ist für diese Person natürlich jetzt sehr positiv. In dem Fall könnte man auch sagen, es ist sogar für die Gesellschaft insgesamt positiv, dass sie hin und wieder, dass sich solche Konstellationen ergeben, in denen solche Experimente ja auch möglich sind und dann zum Beispiel über ein Erbe. Aber das ist klar, aber dann stellt sich gleich wieder die Frage, und was ist mit denjenigen, die eben nicht dieses Erbe haben? Die können sich natürlich auch dieser...
Die müssen noch reiche Eltern bekommen.
Die haben nicht
Eltern
dieses
bekommen.
Spielräume.
Ja, später. Ja, da apropos reiche Eltern und auch... Macht und Hegemonie. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht seit 2018 die HBO-Fernsehserie Succession gesehen haben, in der es um den Medien-Tycoon Logan Roy geht, also eine Art Rupert Murdoch-artige Medienunternehmerfigur, dessen vier Kinder versuchen, ihn zu beerben in der Position des Tycoons sozusagen.
Ja.
Ich fand das ganz faszinierend, als ich hier ein Essay gelesen habe, dass man im Prinzip alle Punkte, die Sie dort nennen, anhand dieser Serie abschreiten könnte. Und ich wollte fragen, ob Sie das gesehen haben und ob Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erbsoziologie uns noch mal eine Lesart anbieten könnten.
Ich bin ja nicht so ein großer Serienfan. Ja. Also ich habe selten, also wenige Serien ganz gesehen. Und ich habe bei Succession, weil das ja auch so in der Diskussion war, da habe ich mir mal ein paar Folgen der ersten Staffel angesehen, fand es jetzt aber nicht so interessant. Nein. Deswegen, okay. Bei der Serie geht es mir immer so, ich muss da eben so reingesogen werden, also muss schon ein Anreiz da sein, um dann doch weiterzuschauen. Und da war das nicht so stark so, aber ich habe es natürlich jetzt auch in Bezug auf das Thema, ist mir das schon klar, dass diese Serie ja auch erstmal ein Sinnbild für das Erbinteresse der Gegenwartsgesellschaft ist. Das glaube ich, jetzt richtig, auch eine sehr populäre und auch sehr breit rezipierte Serie. Das ist ja keine exotische Serie. Und das ist eben eine Serie, in der es eben um Erbverhältnisse geht.
Eigentlich um Erbfolgekriege, könnte man fast sagen.
Dass das so ein großes Interesse auf sich zieht, zeigt ja, da ist auch eine gesellschaftliche Sensibilität für diese Fragestellung vorhanden. Also das ist das, was ich allgemein dazu sagen kann. Also ich kann jetzt keine genauere Analyse dieser Figurenkonstellation liefern.
Das macht nichts.
Das glaube ich, darauf, das wird den Erfolg dieses Gesprächs nicht mindern. Wir danken vielmals. Wir hören in dem Moment auf, wo wir das Gefühl haben, es ist richtig. Ich hätte das Gefühl, wir danken herzlich fürs Kommen und es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, ich bedanke mich.
Danke. Das war die erste Folge der Krummen Straße. Beim nächsten Mal sprechen wir über Gegenwartsbezüge. Unser Gast ist dann Barbara Stolberg-Grillinger, Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin.